liebe Geschwister, wir haben schon die Handskizze gesehen, kurz, mit dem Thema die Schöpfung Gottes als Ergebnis des Wortes Gottes und der Rechnung Gottes. Wort Gottes und Rechnung Gottes. Oder die Schöpfung, mathematischer Beweis für den Schöpfer. So stehen die göttlichen Realitäten vor uns. Sind dem Herrn auch dankbar, dass es solche technischen Möglichkeiten gibt. Ja. Wir betrachten den Schatten des Schlafes, die Schöpfung Gottes, als Ergebnis des Wortes Gottes, der Rechnung Gottes. Schöpfung bezeichnet im Neuen Testament als Wort Gottes und Rechnung Gottes. Mit dem griechischen Wort Logos. Wort und Rechnung. Der Herr sagt dem ungetreuen Haushalter, lege Rechnung ab über deine Verwaltung. Griechisch, lege Logos ab über deine Verwaltung. Den Philippern schreibt er hier, sicher in einem einmalig idealen Verhältnis. Der Liebe, der Gnade Gottes mit mir verbunden seid, eure Gaben, die mich erreichen, immer wieder, die gehen auf eure Rechnung im himmlischen Soll und Haben. Wieder steht hier auf euren Logos, werden eure Rechnung Gott führt, zur Haltung. Wir können das Wort Logarithmen etwas logisch erklären. Immer bedeutet es die mathematische Präzision einer Sache. Wir wissen, die beiden Sprachen, die der Geist Gottes unter den Menschen auserwählt hat, Altes Testament, Hebräisch, Neues Testament, Griechisch, besitzen beide kein eigenes Zahlensystem, sondern die Buchstaben Hebräisch und Griechisch sind gleichzeitig Zahlen. A, Aleph, Alpha, Zahl 1, bis 10, der 11. Buchstabe ist dann 20, der 12. 30, der Zahlenwert. Bei 100 angekommen ist der nächste Buchstabe schon die Zahl 200. Das sind die Ordnungen. Und so ist es nun einmal Tatsache, primitive Tatsache. Können Sie ja links liegen lassen, wenn es uns nicht passt. Primitive Tatsache, dass die Schrift Gottes also literarischer Natur, gelesen werden kann, mit Buchstabenworten, gleichzeitig als Rechnung gelesen werden kann. Einfach alle Zahlen als Buchstaben. Und da darf ich gleich bezeugen, da haben wir tatsächlich die mathematische Herrlichkeit der Präzision. Einmaligkeit unserer Bibel in den Grundtexten samt allen Varianten, sagen wir einmal Lesarten in ihrer Bedeutung, wie wir auch auf dem Gebiet der Musik Variationen kennen, die alle ihre Bedeutung haben, genau mathematisch. Kurz, was wir vor uns haben hier, noch einmal, Untertitel, die Schöpfung als mathematischer Beweis für den Schöpfer. Hier haben wir das Stichwort Inventaraufnahme. Bei einer Inventaraufnahme sagen wir eines großen Baugeschäftes. Da muss alles gemessen werden, festgehalten werden nach Maß, Gewicht, Zahl und selbstverständlich muss alles genannt, mit Namen genannt werden. Bei einer Inventaraufnahme wird alles gemessen, alles gewogen, alles gezählt, alles genannt. Gemessen mit dem Maßstab, gewogen mit der Waage, gezählt mit dem Zähler, genannt mit dem Nenner. Wir haben hier Zähler und Nenner. Das sind ja zwei Begriffe, mit denen wir in der Schule reichlich geplagt worden sind. In Sachen Bruchrechnung. Zähler und Nenner. Dann haben wir hier die Schöpfungsteile in den Horizont. Im Mikrokosmos, in der Kleinwelt der Atome und Moleküle, dieser Ebene, dann im Makrokosmos, Stichwort Astronomie, Kunde des Weltalls, dieser Ebene, drittens im Menschenleben, Geologie, also Menschenleben, weil Gott dem Menschen die Erde als Wohnstand zugeteilt hat. Dann auf dem Gebiet der Chronologie, Zeitablauf, pneumatisch, geistlicher Weise, alles gemessen, gewogen, gezählt, genannt, und zuletzt noch unser Gott selbst, der wunderbare Rechenmeister. Wir beginnen mit einem Gotteswort aus dem Propheten Jesaja. Und zwar haben wir da Jesaja 40, Vers 12. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen. Gemessen, gewogen. Und die Hügel mit Waagschalen. Wer hat den Geist Jehovas gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt, ihm den Weg der Einsicht getan hätte? Vers 17. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm geachtet wie Nichtigkeit und Leere. Und wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an die Seite stellen? Vers 25. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Hebet zur Höhe eure Augen empor und seht. Wer hat diese da geschaffen? Und jetzt. Er, der ihr her herausführt, erstens nach der Zahl gezählt und ruft sie alle mit Namen genannt. Was haben wir vor uns gemessen, gewogen, gezählt, genannt? Göttliche Inventaraufnahme des ganzen Weltalls. Ich habe hier eine Skizze, die kann ich gleich schnell einschalten. Auffallen, wie das einfach funktioniert. Nur um ein paar Worte zu sagen dazu, weil ich eine Anzahl Kleinplänchen von denen hier habe. Skizze, schematische Skizze eines möglichen Weltalls, Bild eines möglichen Weltalls nach neuesten wissenschaftlichen Darstellungen. Ich habe zwei Schriften in der Hinsicht, wo bezeugt wird, unser Weltall, die Himmel, der Kosmos jetzt, sei endlich, nicht nur der Zeit nach, mit Anfang und Ende, sondern auch räumlich, wobei sogar gewagt wird, einen Durchmesser unseres endlichen Weltalls mit so und so vielen Billionen Lichtjahren anzunehmen. Dann wird weiter gesagt, das Ganze ist in sich gekrümmt, sei es ähnlich einer Eiform, ähnlich einer Bohnenform oder ähnlich einer Trichterform. In dieser Skizze sind die drei Gegebenheiten alle da. Dann haben wir die Tatsache, dass die Kleinwelt der Atome, wo Elektronen um ein Zentrum, Protonen kreisen und schwirren, mit bestimmten Abständen und mathematischen Ordnungen, dass diese Kleinwelt gebaut ist in einem System als Kleinstmodell für die Ordnungen im Makrokosmos, im Weltall. So wie unser Mond um unsere Erde kreist, so beim Element Atom Wasserstoff ein Proton Mittelpunkt und nur ein Elektron schwirrt da herum und schon haben wir erst das Bauelement unseres Gottes, Wasserstoff. Je ein Stück mehr dazu, dann noch Neutronen, zwei, und schon haben wir Helium, das wunderbare Ding, was Gott in unserer Sonne festgelegt hat. Also so wie Kleinwelt der Atome, Kleinmodell ist für das große Geschehen im Weltall, so ist nun auch das Kleinmodell, das uns der Professor der Physik vorgeführt hat, ein Karton, Eisenfeilspäne darüber gestreut, ein Startmagneten darunter gehalten und dann wunderbar ordnen sich diese Eisenfeilspäne in wunderbaren Linien. Genau, das ist das Bild. Jetzt natürlich aufgerichtet. Dann haben wir einen positiven Pol und einen negativen Pol. Also jetzt angenommen, das sei die Sache, jetzt einfach aufgerichtet. Und um diese beiden Pole ordnet sich alles, was zwischen in diesem Raum dazwischen liegt. Und zwar in dieser Weise, dass die elektromagnetischen Felder und Linien sich in dieser Weise darstellen und auf diesen Linien ordnen sich die Eisenfeilspäne, dass die ganze, das Unsichtbare eines Magnetfeldes zwischen positiv und negativ sich in wunderbaren mathematisch-geometrischen Gesetzen sich vor unseren Augen darstellen. Und nun sagen Sie auch, das Ganze ist in sich gekrümmt und alle die Geschehnisse und Hochspannungen zwischen einem positiven und einem negativen Pol, wie unser gegenwärtiges gesamtes Weltall in der Bipolarität von Gut und Böse, von Licht und Finsternis und wie die Tod und Leben, wie die Dinge alle heißen mögen, sich bewegt, so ist eine göttliche Ordnung, und zwar alles im elektromagnetischen und entsprechenden Wunderkräften Gottes geordnet. Nun, Gott schuf die Himmel und die Erde. Die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Da haben wir im Worte Gottes zwei Dinge, zwei Zentral. Und zwar Thron Gottes und die Erde. Wenn wir lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann denken wir, gescheite Leute, ja, na nun, also ist das ein Vergleich? Ist das ein Vergleich? Die Himmel, die man bis jetzt für unendlich bezeichnet hat, und dann unser nicht mal Staubkörnchen große Erde, da klafft doch ein Ungleichgewicht vor uns. Daher, größer könnte man es nicht denken, nein. Die Frage, wie viel Platz braucht ein Pol, um Pol zu sein? Überhaupt kein, der ist einfach da. Also unsere Erde könnte noch viel kleiner sein. Der Thron Gottes, wie groß der ist, wissen wir nicht. Aber das sind nach der Schrift die zwei Brennpunkte, nennen wir jetzt die zwei Punkte. Zwei Brennpunkte, die eine Ellipse bestimmen. Wieder mathematisch-geometrische Funktion. Ebenfalls. Und nun sagt uns die Schrift durch Salomo kurz, schaue das Werk Gottes an, Doppelpunkt, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Aha. Wer kann da gerade machen, was er gekrümmt hat? Wissenschaftlich, alles, die ganze Welt all verläuft in Ordnungen in sich selbst gekrümmt, sagt die Wissenschaftlerin. Und die alte Bibel schon längst, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Sehr einfach. Kann einer gerade machen, was er gekrümmt hat? Ja, er selber. Denn Jesus sagt an einer Stelle, alles Krumme wird gerade werden. Auch alles Krumme in meinem Leben hat der Herr schon gerade gemacht. Und nun, kurz noch, nicht nur Thron Gottes, alles positiv geladen, Licht, Leben, Herrlichkeit, Reinheit, Heiligkeit. Und nun ist einmal unsere Erde die Zentrale, wo die Finsternis und die Sünde des Kosmos konzentriert versammelt ist. Das ganze Weltall ist in den Ordnungen gebaut,
in den Ordnungen des Hauses Gottes. Mit einem Allerheiligsten, wo Gott thront zwischen den Cherubim, mit einem Heiligtum, mit heiligen Engeln, die ein Gesetz der Meder und Perser herausgelassen haben, herausgegeben haben unter Kontrolle Gottes, das Gesetz vom Sinai. Und dann haben wir einen Vorhof und dann haben wir ein Lager Israels. Ich weiß, was ich sage, Hesekiel 1. Und dann haben wir unsere Erde als außerhalb des Lagers. Warum, wenn der Sohn Gottes gekommen ist, um sich zur Sünde des Kosmos machen zu lassen, der ganzen Welt, warum konnte er nirgends anders erscheinen auf unserer Erde? Wie geschrieben steht, so lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das gilt für uns, was das irdische Jerusalem und Golgatha betrifft, aber für alle Bewohner des gesamten Weltalls, alle Geister, Götter und was da alles gibt, nicht? Die haben einmal, wenn sie von Gott etwas wollen, definitiv hier außerhalb des Lagers anzutreten, denn der Vater legt seinem Sohn alles eines Tages, alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße. Also die müssen einmal alle antreten auf Golgatha, auf unserer Erde, wenn sie von Gott etwas wollen. Endlich mit einem Durchmesser. Salomo sagt, du sollst in dem Haus wohnen, dem Tempel, den ich gebaut habe, Menschenhände auf der Erde. Du, den weder die Himmel noch aller Himmel zu fassen vermögen. Also Salomo sah schon klar, Gott als Schöpfer beherrscht und bewohnt allein die wirkliche Unendlichkeit. Und er hat eine Schöpfung geschaffen, mit Maßen in seiner hohlen Hand und mit der Spanne hat er die Himmel abgegrenzt. Bitte, hat die Wissenschaft jetzt endlich einigermaßen die Sache erkannt? Und wenn Jesus sagt, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und die Nationen, dann sendet er seine Engel von sich her und die ruft er zusammen von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Bis vor kurzem hat man mitleidig über solche biblischen Ausdrücke gelacht. Heute lacht immer der am letzten, der am besten lacht. Sogar wir Dummen, die schon längst allem geglaubt haben, was geschrieben ist. Wenn aber die Wissenschaft dann erklärt, die ganze Schöpfung ist auch räumlich endlich, aber ohne Grenzen, dann frage ich den Herrn Professor, ja, wie soll ich jetzt das verstehen? Endlich und dann doch wieder grenzenlos. Eine Antwort, die alles andere ist als eine Antwort. Genau das, unsere älteste Tochter wohnt mit ihrer Sippschaft in Neuseeland, also auf unserem Erdglobus Gott gegenüber, nicht so. Als sie vor bald 30 Jahren weggereist sind, habe ich ihr gesagt, du reist doch viel weiter noch viel weiter, wisst ihr warum, ja? Bis wir wieder bei uns angekommen sind, nur andersrum, nicht? Der Herr Professor gibt die Antwort, ja, die Bezeichnung ohne Grenzen heißt, wir können in das Weltall rein, sausen, immer geradlinig weiter mit Überlichtsgeschwindigkeit und wären erstaunt, dass wir eines Tages am Ausgangspunkt wieder ankommen. Das heißt also, wir können ewig in diesem endlichen Raum herumsausen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Meine Frage heißt ja, Herr, wenn es hier aufhört und ringsum aufhört, ich möchte wissen, was ist da draußen? Antwort? Achselzucken. Haben wir eine Antwort? Sehr einfach. Drin sind die Geschöpfe und draußen ist der Schöpfer. Drin sind die Söhne des Höchsten, nach Psalm 82, gerade die geistlichen Herrlichkeiten. Und draußen ist nur der Sohn. Drin sind die Lichter, die sind mit Gelichter, und draußen ist das Licht. Drin sind die Götter, draußen ist der Gott. Drin sind die Geister, draußen ist der Geist. Drin sind die Lebewesen, draußen ist das Leben. Und so könnten wir beliebig, fast unendlicherweise weiterfahren. Also wir haben anstatt keine Antwort, unzählige Antworten, die nicht nur befriedigend, sondern von klassischer Sachlichkeit sind. Wenn hier noch kurz etwas anzudeuten ist, dann vielleicht Folgendes. Angenommen, dieser Stern hier wird von Beobachtern der Erde aus wahrgenommen. Der Stern, der in diesem Weltraum hier von Gott hingesetzt ist, oder irgendeine Sterngruppe, die sieht der Beobachter von der Erde nicht in der Richtung, sondern das Auge des Beobachters auf der Erde verlegt naturgemäß die Richtung des Sternes dorthin, wo der letzte seelische Sehstrahl auf das Auge des beobachtenden Menschen hinkommt, herkommt. Also der Stern ist für den Beobachter von Erde in der Richtung. Der sieht ja in der Richtung. Bitte nur schnell, verständlich für alle, hier ist eine Wand. Ich sehe also den Bruder und die Geschwister dort nicht. Die Wand hört hier auf und dort ist ein Spiegel. Nicht? Sehe ich jetzt im Spiegel, kann ich die Geschwister sehen. Jawohl. Aber wo sehe ich sie? In welcher Richtung? Nicht dort, wo sie sind, sondern ich sehe sie dort drüben. Im Spiegel. Stimmt. Das Auge verlegt den Gegenstand dorthin, wo der letzte Sehstrahl auf das Auge zukommt. Also was heißt das? Bitte, meine Herren Astronomen und so weiter, seid jetzt konsequent und überlegt noch einmal, wie eure Berechnungen, die mehr oder weniger geradlinig verlaufen, revidiert werden müssen. Soweit das, es liegen dann nachher von der Skizze eine Anzahl Exemplare auf. Weil wir ja jetzt gelesen haben, von Gott gewogen, gemessen, gewogen, gezählt, genannt. Wir beginnen hier. Die Schöpfungsteile. Mikrokosmos, Kleinwelt der Atome, Moleküle. Wie wir schon erwähnt haben, da sind die Abstände vom Mittelpunkt Proton zu den Elektronen, die sind genau gemessen. Je nach Zahl der drei Einheiten, Mitte, Proton mit Neutronen, der darum herum sausenden, schwirrenden Elektronen, da sind die Abstände genau festgelegt, gemessen vom Schöpfer. Wenn dann die Zahl der drei Dinge gegen 100 oder sagen wir schon bei 30 liegt, dann genügt nicht mehr eine Kugelschale, also Kugeloberfläche, wo die Elektronen zirkulieren, sondern kommt eine zweite Kugeloberfläche, wo weitere Elektronen zirkulieren. Und im Maximum hat Gott hier 7 Kreise, 7 Kugelschalen bestimmt, in denen sämtliche Elektronen kreisen. Und den Mittelpunkt ja. so rasch sich bewegen, dass aus diesen, dass die Zwischenräume, die da liegen, so durch die raschen Bewegungen der Elektronen zu festen Körpern oder zu gasförmigen Dingen oder zu Flüssigkeiten werden. Sogar der Bub hier, der kann verstehen. Beispiel, ein Rad, vom Radfahrer. Der hat das auf den Kopf gestellt zum Reinigen und der Bub dreht an der Pedale, so rasch er kann, und die Räder sausen unheimlich rasch. Und der Bub wird nicht wagen, den Finger jetzt zwischen die Speichen strecken zu wollen. Gell? Wenn das Rad sich genügend rasch bewegt, könnte er probieren, oder er käme gar nicht rein. So ist die Sache. Unglaublich. Also aus drei Nichtsen hat Gott alles geschaffen, was jetzt fest und flüssig und gasförmig ist. Alles gemessen. In der Kleinwelt der Atome ist da auch alles gewoben. Gibt's Atomgewichte? Selbstverständlich, Bruder Moore. So, wunderbar. Atomgewichte. Jedes Element der etwa 100 rund oder der Atome. Element und Atom ist das gleiche. Alle haben ihr eigenes Gewicht. Alles ist gemessen in der Kleinwelt. Atomgewicht, Molekulargewicht entsprechend. Alles ist selbstverständlich gezählt. Ein Proton, ein Elektron, so beginnt Gott mit 1. Dann fügt er ein zweites hinzu und schon haben wir Helium. Dann fügt er von jedem der drei Stücke ein drittes hinzu und dann haben wir Lithium. Und so geht es weiter und so geht es weiter bis etwa 100. Drei Bauelemente unseres Gottes, nur wieder gezählt. Ich pflege ja zu sagen, ihr erinnert euch, wenn man mir sagt, Bruder Muhl, du hast ein Rädchen zu viel, nicht? Dann sage ich ja. Aber für Gott eine Kleinigkeit, angenommen, ich sei ein Quecksilber, weil ich so beweglich bin, nicht? Quecksilber. Und da das rinnt durch alles Mögliche durch und verschwindet zwischen den Fingern. Was muss Gott machen, um aus mir Quecksilber reines Gold darzustellen? Na, da muss er nur ein Rädchen zu viel bei mir wegnehmen, anstatt 80 Einheiten, eines weniger, 79, dann bin ich reines Gold. Kunststück. Ist alles gezählt, gemessen, gewogen. Ja. Und genannt Atom, griechisches Wort. Atom. Und wir haben schon gemerkt, wie alle die Dinge in der Hauptsache griechische Ausdrücke sind. Wie hat Gott dafür gesorgt? Da hat er wissenschaftlich wieder die Sprachen gewählt. Die drei Sprachen am Kreuz. Hebraisti, Hellenisti und Romaisti. Hebräisch, Griechisch und Lateinisch. Die drei Sprachen der Wissenschaft. Botanisch, Birke zum Beispiel, heißt Betula Alba. Betula ist Hebräisch, heißt Jungfrau, und Alba Lateinisch heißt Weiß. Weiße Jungfrau, die Birke. Und jetzt Atom, Atom. Ausgerechnet Entrückung, N-Atom, im Atomzeitalter. Wie Atomexplosionen. Plötzlich fliegt die Sache gen Himmel, für nichts geachtet bis jetzt und auch gezündet und die Sache funktioniert. Also, dann, diese Atomeinheiten hat Gott wieder so geschaffen, dass die sich in gewissen, wieder bestimmten Ordnungen in mathematischer Weise miteinander verloben und verheiraten, sich miteinander verbinden. Das sind dann die Moleküle. Und Wasserstoff, das erste Element. Wie Peter schreibt, aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Wasserstoff, Sauerstoff, H2O, zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff, zwei Gase und plötzlich fließt Wasser. Die Moleküle sind wieder in wunderbaren mathematischen, geometrischen, symmetrischen Gittersystemen oder Würfelformen wieder geordnet. Das menschliche Blut zum Beispiel, ein Würfel, an allen Ecken sitzen die gleichen Elemente, Atome, in den Diagonalen wieder andere und Mittelpunkt, ein Atom, ein Element, Eisen, FE. Also deshalb sind da so Kriegsleute. Die Luft riecht nach Eisen, hat mal einer gesagt. So. Und wer weiß, was ist das Blattgrün? Ist das Blut der Pflanzen? Blattgrün. Genau die gleichen Elemente in der Würfelform wie das menschliche Blut, nur die Zentrale bei Blattgrün heißt. Weiß das jemand? Bitte? Ja, Chlorophyll ist das Blut der Pflanze. Chlorophyll, ja. Aber das Atom. Hm? Magnesium, ja. Magnesium bei den Pflanzen. Also, nur die Gegenwart, die Auswechslung von Eisen, Mittelpunkt, menschlichem Blut, Auswechslung anstelle von einem Element Eisen, ein Punkt Eisen, Magnesium. Haben wir Blatt. Ist unser Gott ein Künstler? Mit wenig Mitteln, die wunderbarsten Dinge geordnet, gemessen, gewogen, gezählt, genannt. Zweite Stufe, im Weltall, Astronomie. Da wissen wir schon besser Bescheid, alle Abstände im Sonnensystem und im ganzen Weltall sind genau bestimmt gemessen. Die Durchmesser der Himmelskörper ebenfalls genau gemessen und die Maße, die Gott hier bestimmt hat, der Durchmesser der Größen der Himmelskörper und ihre Abstände, bestimmt wieder ihr Gewicht, das heißt ihr Massengewicht in den Himmel, was bewirkt, so wunderbar geordnet die Gewichte, die Massen, das Gleichgewicht herrscht bei den unzähligen verschiedenen Umlaufzeiten und Bewegungen und Drehungen um sich selbst und um andere Mittelpunkte herum. Alles genau gemessen, gewogen, bestimmt, die Maß, das Gewicht bestimmt. Und jetzt Psalm 147, Vers 4. Der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Zähler und Nenner. Die Himmel erzählen, zählen, erzählen die Herrlichkeit Gottes. Psalm 19. Ich kann ja, wir haben ja im Deutschen die feine Tatsache, ich kann nicht nur messen, wägen und zählen und nennen, ich kann auch etwas ermessen, eine Ermessensfrage stellen. Ich kann etwas erwägen. Ich kann etwas nicht nur zählen, sondern erzählen. Ich kann nicht nur etwas nennen, ich kann etwas ernennen. Interessant, dass die zwei Buchstaben R erheben den Begriff auf eine höhere Ebene. Aufstehen, auferstehen. Aufwecken, auferwecken. Hier zurück, da müssen wir lesen, was im Hebräischen vor uns steht, der da Buch führt über das Inventar der Sterne. Gott. Da ist alles gemessen, gewogen, gezählt, genannt. Der da Buch führt über das Inventar der Sterne, das ist das hebräische Wort. Sofern, da ist alles drin. Ja. Und sie alle nennt mit Namen. Zählen und nennen, Zähler und Nenner. Im Menschenleben, auf unserer Erde, geologisch, gemessen Länge, Breite, Tiefe, Höhe. Wir haben ja in Epheser 3, 18 diese vier Dimensionen, dass wir mit allen Heiligen fähig werden, die die Kenntnis übersteigende Liebe des Christus zu ermessen, kennenzulernen nach Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Vier Dimensionen, schwer für unsere Wissenschaft, das sich vorzustellen, eine vierte Dimension, für jedes Sonntagsschulkind sehr einfach und für jedes Gotteskind auch. Unsere Erdoberfläche ist längst eingeteilt in Längen- und Breitegrade. Alles, was von unserer Erdoberfläche einwärts, abwärts geht, ist Tiefe. Und alles, was von unserer Erdoberfläche weg geht, ist Höhe. Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Vierte Dimension, selbstverständlich. Ganz klar, biblische Ordnung. Die Ermessensfrage, Länge und Breite gerade, wenn wir zum Beispiel 1. Mose 13, Vers 17 lesen, beachten, da sagt Gott zu Mose, zu Abraham, Abraham als Vater Israels, durchziehe das ganze Land, Eres, nach seiner Länge und seiner Breite. Denn das ganze Land habe ich dir und deinem Samen gegeben, nach seinen Längen und Breiten. Wir können auch lesen, Abraham, ich habe dir alle Längen und Breiten der ganzen Erde gegeben, dir und deinem Samen. Und überall, wo ich deinen Samen gesät habe, auf dem ganzen Erdenrund, ist es dir und deinem Samen gegeben. Also die ganze Zerstreuung der Söhne Israels, Judas und der anderen Stämme über die ganze Erde, ist für sie, sie sind gesät, ruhen im Staub der Erde wie ein Same. Und wenn sie auferstehen werden, steht ihnen die ganze Erde, sie gottgemäß zu beherrschen, zur Verfügung. Breite, Länge, Tiefe und Höhe, 2. Korinther 10, 12 bis 13, Lukas 6, 38, alles Worte, Länge, Breite, Tiefe, Höhe. Die Gewichte in Bezug auf unsere Erde und was da möglich ist, lesen wir von Gott. Gott wägt die Herzen der Menschen. Die Schrift spricht von der Waage der Gerechtigkeit. Gott hat alles von Vorgrundlegung der Welt erwogen, um alles im Gleichgewicht zu halten, Gleichgewicht auch in unserem Leben zwischen Lehre und Wandel, zwischen Theorie und Praxis und so weiter. Gleichgewicht, oder es gibt auch Menschen, die führen ein leichtes Leben. Von mir sagt man gelegentlich, Bruder Muhl ist ein leichter Vogel. Der nimmt alles so leicht. Den hat Gott ein halbes Jahr lang in die Rekrutenschule genommen. Gründlich bei mir dafür gesorgt, dass ich fähig geworden bin, um gar nichts zu besorgen. Gibt es so etwas? Hat Gott Freude daran? Solche Suche. Seid um gar nichts besorgt, aber alle eure Anliegen werden Gott erfüllen. So ausbreiten und ihm überlassen. Und jetzt kommt das Und, das am Schluss von Predigten und Bibelstunden gesagt wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle, wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Na, was kommt denn vor dem Und? Freut euch alle Zeit, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, seid um gar nichts besorgt und der Gott des Friedens mit euch sein. Kommt erst dann. Und das ist ja nicht vergessen, wir sind ja auf der Erde Geologie. Im Griechischen heißt Erde Ge. Einfach Ge. Ge. Da haben wir doch Geographie, Erdzeichnung. Geometrie, Erdmessung. Geologie, Erdberechnung. Erklärung. Ge. Die Tage der Jahre sind gezählt aller Menschen. Psalm 90, 12 war für mich als Bub wichtig. Ich hörte das Wort, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Nein, Luther, nach Luther. Dann doch nach Luther, ja. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde. Das hat bei mir gezündet als Bub. Oh ja, ich will weise werden. Ich will weise werden. Der Herr hat das, den Wunsch des Buben gehört. Der Bub hat aber den ersten Teil auch nicht beachtet. Er wollte nur weise werden. Aber an Sterben denken fiel ihm gar nicht ein. Hat Gott durch einen Nervenschock mit 20 Jahren als Student dafür gesorgt, dass ich ein Psychopath von Format geworden bin. Hatte dann ein Ohr, als eine alte fromme Tante mich in eine Evangelisation eingeladen hat, als sie was merkte, das stimmt jetzt auch nicht mehr. Und am gleichen Abend, ich zum Glauben kam, habe ich dann die Gnade Gottes erlebt und eine Stunde fassen können, weil der Herr Gnade gegeben hat, dass ich schon als Buch Reich Wort Gottes hören kann. Also, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, Vorbedingungen. Hebräisch heißt das, lehre mich zählen meine Tage. Luther sinngemäß übersetzt, bedenkt, dass ich sterben muss. Lehre mich zählen meine Tage, auf dass ich weise. Die Tage sind gezählt, die Haare unseres Hauptes sind gezählt, die Tränen sind gezählt. Lehre mich zählen die Tage. Und dann das Buch Gottes. Das Erzählen die Herrlichkeit Gottes. Hier unsere Bibel in Niedrigkeit mit Namen Menschen auf der Erde. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jesaja 43, 1. Gott ernennt Könige, ernennt Fürstentümer und Gewalt und so weiter. Salomo schreibt besser ein guter Name als Salböl. Das heilige Salböl ist ja das Modell für den Heiligen Geist. Besser ein guter Name als heiliges Salböl. Jeder von uns bekommt einen neuen Namen, den niemand kennt als er selbst. Chronologischer Ablauf der Zeit. Alles gemessen in biblisch-göttlichen Zeitrhythmen, alles in Siebenerzeiten. Die Zeitspannen, die sind genau gemessen. Ich wiederhole, jeder siebte Tag ist ein Sabbat. Sabbat für Sabbat. Dann sollt ihr sieben Sabbate zählen. Dann ist der fünfte Tag das Fest der Sabbat. Dann kommt der siebte Monat. Dann kommt das siebte Jahr, Sabbatjahr. Dann sollt ihr sieben Sabbatjahre zählen. Dann ist das Halljahrfeld geworden. Unser Gott arbeitet in gemessenen Zeitrhythmen von siebener Einheiten. Und auch alle Gerichte Gottes sind gemessen mit siebener Zeit. Wir denken das gewaltige Gericht über den Weltherrscher Nebukadnezar. Sieben Zeiten sind bestimmt. Und als die sieben Zeiten vollendet waren, hat Gott ihn herausgeholt und noch größer gemacht als vorher. Gewiss gibt es auch schwere Zeiten, 2. Timotheus 3, Vers 1. Zahl, Zeit heißt sowieso alles, Daniel 5, 26. Alles ist gezählt, im Ratschluss Gottes verläuft alles in siebter Zeit, wie ich schon genannt habe, in sieben Rhythmen. Da merkte ich Daniel auf die Zahl der Jahre in den Schritt. Alles gemessen, gezählt, gewogen, gezählt, genannt hier. Tage, Monate, Jahre, Sabbatjahre, Halbjahre, Haushaltungen, Zeitalter, alles mit Namen genannt. Jetzt geistlicherweise Ganze, Epheser 4, Vers 7, 13 und 16, das Maß der Gabe des Christus. Alles hat seine Maße. Das zeitliche Leichte, was Gewicht betrifft, das zeitliche Leichte der Drangsal, ist nicht würdig verglichen zu werden mit dem ewigen Gewicht von Herrlichkeit. 2. Korinther 4, 17. Der die Berge mit der Waage gewogen. Was für Berge? Jungfrau, Mönch und Eiger in der Schweiz. Ja, das Gewicht kennt Gott auch. Aber um das geht es ihm nicht. Die Berge sind Symbole für die Weltreise auf der Erde und im ganzen Weltraum. Und der Berg Gottes Einzahl stellt das Königreich des Sohnes seiner Liebe dar. Irdischerweise Modellvorführung wurde der Berg Sinai, Berg Gottes genannt. Der Berg Zion. Es gibt ein himmlisches Zion, ein himmlisches Jerusalem, ein himmlischen Sinai und so weiter. Berge sind reich. Bitte. Ihr seht, da, Gewicht. Berge mit der Waage gewogen, haben wir gelesen, Jesaja 14. Und Daniel 5, 27, was lesen wir da? Mene, Mene, Tekel, Ufasin. Was heißt das? Gezählt, gezählt, gewogen und zu leicht erfunden. War das ein Berg? Das Weltreich Nebukadnezar. Gezählt, gezählt, gewogen und zu leicht. Der gleichen Nacht aus stürmen die Meder und Perser und zertreten das Reich Nebukadnezar. Die Himmel erzählen, jede Zahl hat eine geistliche Bedeutung. Die bekannten Beispiele für uns, Zahl des Namens des Antichristen 666, Zahl des Namens Jesus 888, die Differenz 222 ist durch die ganze Schrift und im ganzen Weltgeschehen auf der Erde in unserem Menschenleben die Zahl der Hochspannung zwischen Jesus und dem Antichristen. 222, nichts zu machen. Ohne abergläubisch zu werden, einfach Tatsache. So ist es. Ich hätte bald unzählige Beweise in der Praxis. Nichts zu machen. Aber wir sehen die Dinge nicht. Nehmen sie nicht wahr. Ganz wunderbar. Umso wunderbarer sind die Dinge. Der Name Jesus 888 ist 3 mal 296. Der Name oder die Bezeichnung Christus ist 5 mal 296. Also ist der Name Jesus Christus 8-mal 296. Und 296 ist im Hebräischen genau der Zahlenwert von unserer Erde. Eretz. 296. Hat Jesus Christus etwas mit der Erde zu tun? Oder steht gar geschrieben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt? Wenn es aber in die Erde fällt und in der Erde erstirbt, also im negativen Pol da, nichts zu machen? Wunderbar. Von einer unzählbaren Schar lesen wir dann. Jeder Name ist gleichzeitig eine Zahl im Alten und Neuen Testament. Logos gleich Wort und Rechner. Also Literatur und Mathematik in einem. Unerschöpflich. Jetzt kommt Gott selbst. Als Rechenmeister dürfen wir ihn so nennen, nach allem. Er selbst, ihn dürfen wir besingen im Lied. Und er, der Mensch, der Gott sucht und kennt, und er ermisst, dass Gottes Lied unendlich ist. Er ist der Gott des Maßes, nach dem Maße der Gabe des Christus sogar hat er uns Gnade geschenkt. Bei Gott geht nichts über die Maße. So trotzdem die Elberfelder dieses Wort benutzt in der Übersetzung. Liebe Adolf Hellers oft gesagt hat, bei Gott geht nichts über die Maße. Es ist überschwänglich, überströmend, aber alles hat seine Maße, alles gemessen. Er ist der Gott des Maßes. Alles in der Schöpfung hat seine Maße, in jeder Hinsicht, biologisch und geistlich. Gott selbst, Gott wägt die Geister. Wie wahr und wie fein sie sind. Er, der allein Unwägbare, hat vor grundlegender Welt alles erhoben. Gezählt, die Zahl der Jahre Gottes sind unerschöpflich, unendlich. Der Name Gottes, der über alle Namen. Und jetzt kommt unser Rechenmeister heraus. Als einziger Rechenmeister ist es unser Gott gegenüber allen Geschöpfen. Er selber rechnet Böses und Übertretung in seiner ganzen Schöpfung nicht zu. Hat jemand etwas dagegen? Ja, wir frommen. Wir kommen und sagen, ja, wo kämen wir dahin, wenn Böse nicht zugerechnet wird? Das kann sich unser Gott nicht nur erlauben, sondern dafür hat er für sich selbst vorerst die neue Rechtsgrundlage gelegt auf Golgatha. Die ganze Schuldfrage von Sünde, Tod und Verdammnis alles. Hat er auf Golgatha endgültig abgerechnet. Existiert für ihn nicht mehr. Siehe, Altes ist vergangen, alles ist neu geworden. Das ist die kristallklare Stellung unseres Gottes, des Herzens unseres Gottes. Er kann aufgrund von Golgatha nach seinem Wohlgefallen und seinem vollkommenen Willen, seinem Vorsatz, den er gefasst hat vor Grundlegung der Welt, kann er selber weder Böses noch Übertretungen aller seiner Geschöpfe zurechnen. Ist das ein Rechenmeister? Nämlich genau das, was dem Gesetz unmöglich ist. Das Gesetz rechnet Atomkerne von Bösen, sofort zu. Wenn ich 999 Satzungen des Gesetzes halte und strauchle nur in einem, dann bin ich das ganze Gesetz, alle Satzungen schuldig. Ist das eine Konsequenz? Ja. Aber bitte, die Gnade Gottes ist auch konsequent. Die duldet gar nichts anderes als Gnade. Gar nichts anderes. Halleluja, sage ich. Halleluja. Wunderbar. Er rechnet Böses und Übertretungen nicht zu. Dass er Böses nicht zurechnet, 1. Korinther 13, die Liebe Gottes rechnet Böses nicht zu. Dürfen wir dann jederzeit so zu ihm kommen, wie wir sind? Mit Freimütigkeit. Anbeten. Die zweite Stelle ist weniger bekannt. Ich glaube, 2. Korinther 5. Gott war in Christo und jetzt versöhnte das Weltall mit sich selbst. Ihnen, wem ihnen? Im Weltall, allen Geschöpfen. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Haben wir einen wunderbaren Rechenmeister? Dass dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Indem er sich genau an die Buchstaben dieses Gesetzes hielt, hat er auf Golgatha das dem Gesetz Unmögliche vollbracht, fertig gebracht. Und doch rechnet er zu. Nein. Was rechnet er denn zu, unser Rechenmeister, unser himmlischer Vater? Der rechnet mir durch Jesus Christus seine eigene Gottesgerechtigkeit. Und seine Heiligkeit zu. Und der Wandel Jesu ist mein Wandel. Alles, was ich nicht habe, was Jesus hat, ist Jesus an meine Stelle getreten. Und mich hat der Vater an die Stelle Jesu versetzt. Das ist eine vollkommene Sache. Vollkommen und wohlgefällig. 1. Korinther 13, 2. Korinther 5, 19. Was sollen wir hierzu sagen? Am besten nichts als stille werden, staunen und anbeten. Soweit. Ja.